Ja, lass uns noch beten vor der Verkündigung von Gottes Wort. Ja, Herr Jesus Christus, wie wir gerade in diesem Lied gesungen haben, völlige Sühnung ist uns durch dein Werk zuteil geworden. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns alles vollbracht hast. Aber Herr, du hast uns auch ja dein Wort gegeben, um es zu studieren, um ja darauf aufzumerken. Und du befiehlst uns vieles in deinem Wort und ja sagst uns was direkt in unser Leben hinein. Und Herr, wir haben in uns selbst keine Kraft, darauf zu hören. Aber wir danken dir, dass du uns selber die Kraft einflößt, die wir brauchen. Dass du unseren Willen ja veränderst, sodass er das Deine will. Und dass du uns ganz zu dir ziehst. Ja, Herr, wenn wir an diesem Morgen dein Wort betrachten, so lass es uns durch unser Herz hindurchdringen, dass wir dadurch verändert werden, dass es in unserem Herzen auf guten Boden fällt. Gib uns erleuchtete Augen, ja, die Wunder an deinem Wort zu sehen und darüber zu staunen. Herr, und gib uns ja auch die Fähigkeit, ja, dann ein Leben zu führen zu deiner Ehre, wie wir es gesungen haben, dir zu dienen, dass das unser Lebensinhalt ist. Amen. Ja, wir befinden uns im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi im zweiten Kapitel. Und wir hatten schon in dem vorangehenden Abschnitt die Verse 5 bis 11 betrachtet, den sogenannten Christus-Hymnus. Dort hatte Paulus die Gemeinde in Philippi ja dazu ermutigt, Jesus nachzuahmen und seiner Demut, seinem Beispiel der Selbsterniedrigung zu folgen. Er hat uns in großen Worten erzählt, wie Jesus sich selbst erniedrigt hat, indem er Mensch geworden ist, indem er am Kreuz gestorben ist. Aber dann auch, wie er danach in den höchsten Himmel erhöht wurde und wie er regiert über das ganze Universum und wie sich alles eines Tages vor ihm beugen wird und bekennen wird, dass er der Herr ist. Und dann hatten wir letztes Mal betrachtet, dass wir ihm nun den höchsten Platz in unseren Herzen geben sollen, indem wir unsere ganze Hoffnung nur auf ihn setzen. So lasst uns nun zu dem heutigen Predigttext kommen, den Versen 12 und 13. Philipper 2, 12 und 13. Dort heißt es: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ja, das heutige etwas kontroverse, gebe ich zu, Predigtthema ist: Bewirke deine Rettung, denn Gott wirkt in dir. Und wir wollen das Ganze unter drei Punkten betrachten. Erstens, Gehorsam echt oder oberflächlich. Zweitens, bewirkt euer Heil. Und drittens, Gott wirkt beides. So lasst uns nun den Text Schritt für Schritt durchgehen. Ja, Paulus, er beginnt hier mit einer sehr freundlichen Anrede. Er nennt die Philipper meine Geliebten. Ein sehr fürsorglicher und liebevoller Ausdruck. Und er meint damit, ja, dass er sie liebt, aber auch, dass sie von Jesus Christus geliebt sind. Mit einer tiefgehenden, durchdringenden, echten Liebe. Und er weist sie darauf hin, was sie jetzt tun sollen. Und er sagt: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Er spricht hier vom Gehorsam. Das ist auch das Erste, was wir betrachten wollen. Gehorsam, echt oder oberflächlich. Und er leitet dieses ein, indem er sagt, daher, meine Geliebten. Er hatte den Philippern erklärt, dass Jesus ihnen ein Beispiel des Gehorsams gegeben hat, an dem sie lernen sollten, demütig zu werden, um Erhöhung zu erfahren. Insgesamt war es zwar so, dass die Mitglieder der Gemeinde in Philippi den Aufforderungen Gottes im Evangelium gefolgt sind. Sie waren gehorsam. Sie hörten auf die christliche Lehre und Ermahnung, die Paulus ihnen mitgegeben hat. Aber trotz ihres Gehorsams gab es eine gefährliche Tendenz in der Gemeinde. Denn sie neigten dazu, sich zu sehr auf Paulus und auf seine Anwesenheit in der Gemeinde zu verlassen. Es war so, dass sie sogar richtig emotional wurden, wenn sie daran dachten, wie schön es war, dass Paulus in ihre Gemeinde spaziert war und ihnen das Evangelium gepredigt hat und sie gelehrt hat und betreut hat. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 16. Sie wurden sogar regelrecht nostalgisch, wenn sie daran gedacht haben, was damals alles in der Gemeinde und passiert ist und was für Geschehnisse waren. Denkt an den Kerkermeister. Stellt euch ihn vor, von dem uns berichtet wird, der mitten in der Nacht plötzlich einen kleinen Männerchor singen hörte, nämlich Paulus und Silas in ihrer Gefängniszelle, und der dann von einem Erdbeben erschüttert wurde, nur um im gleichen Moment zu sehen, wie sich plötzlich im Gefängnis alle Türen öffnen und sich alle Fesseln der Gefangenen lösen. Was Schlimmeres kann einem Kerkermeister gar nicht passieren. Im ersten Moment danach will er sich in sein Schwert stürzen und im nächsten Moment fragt er nach der Rettung. Wird er wiedergeboren, glaubt an Jesus, lässt sich taufen. Und Paulus und Silas, sie kehren in sein Haus ein, sie essen gemeinsam und sie jubeln mit ihm über die Errettung, die ihm widerfahren ist. Ein anderes Glied der Gemeinde in Philippi war Lydia, die am Wasser sich versammelt hat mit den anderen Juden, um dort zu beten, und der Herr plötzlich das Herz auftut, sodass sie Acht gibt, was von Paulus im Evangelium erklärt wird. Und auch sie wird wiedergeboren, auch sie glaubt an Jesus. Sie beherbergt dann Paulus, Silas und Timotheus, und auch sie wird ein Mitglied der neu gegründeten Gemeinde. Auch für die anderen Christen, die noch in dieser Gemeinde waren, das heißt, welche aus dem Haus des Kaisers, vielleicht auch die Magd, die den Wahrsagegeist hatte, von der Paulus diesen Geist ausgetrieben hat. Auch für diese Christen muss es eine besondere Zeit gewesen sein, als sie sich mit Paulus persönlich unterhalten konnten, als sie ihm ihre Probleme schilderten. Und sie können es jetzt kaum erwarten, dass er wiederkommt, dass er sie besucht. Und darin liegt nichts Verwerfliches, dass sie sich das wünschen. Nein, als er anwesend war, da waren sie gehorsam. Und das war gut, dass sie sich auch danach, wo er wieder weg war, nach seiner Gegenwart gesehnt haben. Und doch ist hier die gefährliche Tendenz, das Problem, dass geistliche Gesundheit anders aussieht. Die Philipper sollten nämlich lernen, sich alleine auf den Herrn zu stützen und auf ihn zu verlassen und gar nicht mehr so sehr auf den Apostel Paulus und auf seine Anwesenheit. Und Paulus, ihm war diese Schwäche der Philipper wohl bekannt. Er hatte das schon im ersten Kapitel in Vers 27 angesprochen, wo ihr gerne auch zurückschlagen könnt und mitlesen könnt, wo er sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also der Gehorsam der Philipper, er sollte sich nicht an die Anwesenheit des Paulus klammern, sondern sollte in seiner Abwesenheit noch stärker und klarer ausgelebt werden. Es ist wie ein militärischer Offizier, der seinen Soldaten einen Befehl gibt und dann erwartet, dass seine Truppe unter allen Umständen die Befehle treu ausführt, ohne dass es darauf ankommt, dass er gerade bei ihnen ist. So möchte auch Paulus, dass die Philipper ihre Treue beweisen. Ja, und leider ist es bis heute nicht anders. Auch heutzutage ist es noch so, dass bekennende Christen, dass wir, die wir uns hier versammeln, zuweilen nur gehorsam sind, um Menschen zu gefallen und nicht Gott. Denn das ist es, was uns so leicht fällt. Sind wir denn nur ein Musterbeispiel an Gehorsam, wenn unsere Geschwister oder unsere Leiter anwesend sind? Zeigen wir verschiedene Intensitätsstufen unseres Gehorsams bei verschiedenen Menschen oder wie öffentlich der Dienst ist, den wir tun? Diese Versuchung ist sehr raffiniert. Aber Paulus, er hat diese Gefahr klar erkannt und benannt. Ja, die Leiter, die der Gemeinde vorstehen, die sind uns gegeben, um uns zum Gehorsam zu ermutigen. Und das macht den Gehorsam, der daraus entsteht, nicht nur oberflächlich. Aber auch wenn sie abwesend sind, sollten wir besonders bemüht sein, es nicht an Gehorsam mangeln zu lassen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sollen denn die Philipper ihren Gehorsam zeigen? Er sagt hier im Vers 12 den Ausdruck des Gehorsams: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist der zweite Punkt. Bewirkt euer Heil. Viele, die die Schriften von Paulus erforschen, die sind durch diese Worte schon oftmals ins Stolpern gekommen und verwirrt worden. Denn eigentlich redet doch Paulus zum Beispiel vor allem im Römer- und im Galaterbrief davon, dass Werke und Erarbeiten nichts mit dem Glauben zu tun haben, sondern dass die Rettung allein aus Gnade ist. Wir haben den Spruch von der Reformation überliefert, sola gratia, allein aus Gnade sind wir gerettet und nicht aus Werken. Ist es jetzt nun nicht ein Widerspruch, dass Paulus hier sagt, dass wir das Heil bewirken, schaffen müssten? Heißt es vielleicht doch sola labora, allein durch Werke, allein durch Arbeiten, durch Schaffen, durch Bewirken? Oder schreibt Paulus hier gar nicht an Christen? Johann Gerhard Onken weist uns an dieser Stelle darauf hin, wenn diese Worte überflüssig wären, so ständen sie nicht in der Bibel. Also werden wir uns wohl oder übel damit beschäftigen müssen. Aber was meint Paulus hier? Er denkt daran, wie wir auf die Errettung, die wir in Christus schon haben, antworten können. Ja, er denkt nicht an irgendwelche guten Taten, durch die wir uns selbst retten können. Wir machen nicht eine Errettungskarriere vom Tellerwäscher zum Millionär in den Himmel. Nein, wir arbeiten uns nicht selbst die Leiter hoch. Es geht vielmehr darum, dass die, die erlöst sind, sicherstellen, dass der Einfluss und die Folgen unserer Erlösung unser ganzes Leben durchdringen. Es geht um einen lebenslangen Prozess des Gehorsams. In den wechselnden Umständen unseres Lebens sollen wir die Bedeutung von Jesu Taten immer wieder in einem neuen Licht sehen. Ja, es geht um den Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Und der war den Philippern sicher bewusst. Und er befindet sich auf die eine oder andere Weise zusammengefasst in allen reformierten Bekenntnisschriften. Und eine wirklich gute Zusammenfassung, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen wie werde ich gerechtfertigt und wie lebe ich als Gerechtfertigter in Heiligung. Es befindet sich zum Beispiel im niederländischen Glaubensbekenntnis der sogenannten Confessio Belgica, verfasst 1561 von Guido de Bray. Dort heißt es im Artikel 23 von unserer Gerechtigkeit vor Gott. Ich muss das einfach vorlesen, weil das kann man einfach besser nicht ausdrücken. Da heißt es: Wir glauben, dass unsere Seligkeit auf der Vergebung unserer Sünden beruht, die durch Jesus Christus geschieht und die darin unsere und dass darin unsere Rechtfertigung vor Gott besteht. Wie uns schon der heilige Paulus und David lehren, indem sie den Menschen selig nennen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne die Werke. Derselbe Apostel sagt, dass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und deshalb behalten wir diesen festen Grund in Ewigkeit und wir geben Gott alle Ehre, indem wir über uns selbst ganz demütig gesinnt sind, wohl wissend, wer und wie wir sind. Deshalb erwarten wir von uns oder von irgendwelchen unserer Verdienste durchaus nichts, sondern ganz auf den Gehorsam des gekreuzigten Christus gestützt, beruhigen wir uns bei ihm durchaus, indem er der Unsrige wird, wenn wir an ihn glauben. Dieser eine reicht völlig hin, sowohl um uns unsere Ungerechtigkeiten zu bedecken, als auch um uns gegen alle Versuchungen sicher zu machen. Das ist ein wunderbares Bekenntnis der Gerechtigkeit, die vor Gott kommt, allein durch Jesus. Und dann folgt aber genau im nächsten Kapitel, und die alten Brüder, sie wussten, dass das beides zusammengehört. Der nächste Artikel ist dann von der Heiligung und den guten Werken. Im 24. Kapitel heißt es dann: Wir glauben, dass dieser wahre Glaube, der durch das Hören des Wortes Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes in uns hervorgebracht ist, uns wiedergeboren und gleichsam zu neuen Menschen macht, damit er die, welche er ein neues Leben zu leben erregt hat, auch von der Knechtschaft der Sünde freimache. Und jetzt kommt dieser wichtige Satz: Dieser rechtfertigende Glaube ist also weit davon entfernt, uns von der rechten und heiligen Lebensweise abzubringen oder uns lässiger zu machen, dass vielmehr im Gegenteil ohne ihn niemand jemals etwas Gutes aus Liebe zu Gott tun oder vollbringen kann, sondern nur aus Selbstliebe und aus Furcht vor der Verdammnis. Es ist daher unmöglich, dass dieser heilige Glaube im Menschen untätig sei. Denn durch Glauben an Jesus Christus werden wir gerecht, und zwar ehe wir irgendwelche guten Werke tun. Denn ebenso wenig können unsere Werke vor dem Glauben gut sein, wie die Früchte eines Baumes gut sein können, bevor der Baum selber gut ist. Wir tun daher gute Werke, aber nicht, um damit etwas zu verdienen. Und ich denke, dass diese beiden Artikel, die uns Guido de Bray hinterlassen hat, beides miteinander, ja, uns davor zu bewahren, beides miteinander zu verwechseln. Unser Heil kommt nicht aus uns selbst. Es ist ein Geschenk der freien Gnade Gottes. Aber der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, er lässt uns nicht in unseren Sünden fortfahren und zugrunde gehen, sondern er heiligt unser ganzes Verhalten und Leben zur Ehre Gottes. Lasst uns noch ein wenig genauer auf die Aussagen des Textes eingehen. Und zwar ein Unterpunkt 2.1. Wir sollen uns um die Erlösung mühen. Ja, gewiss. Die Erlösung ist ein Geschenk. Das haben wir oben im Glaubensbekenntnis gehört. Wer die Erlösung erhält, der gehört, laut Epheser 2, zu Gottes neuen Menschen. Und schließlich in Römer 8 schreibt Paulus davon, dass die Erlösung eine Umgestaltung ist unseres ganzen Lebens, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. Wie Christus sollen wir gehorsam sein. Sollen wir die Frucht des Geistes tragen. Aber unser Verstand, unser Wille, unser Herz, unsere Emotionen, unser Tun, was wir wirken, wird dabei nicht ausgeschaltet, sondern es wird in die Erlösung mit einbezogen. Unser Friede mit Gott, von dem wir eben gesungen haben in dem Lied, er führt zum Ausleben seiner Gebote. Das hier von Paulus gebrauchte Wort Katagezeste, was wir hier übersetzen mit bewirken oder Luther übersetzen, ersetzt es mit schaffet, das ist ein zusammengesetztes Verb, was hier in diesem Kontext nicht bedeutet, unsere Erlösung selber zu erwirken im Sinne von, dass wir der Retter von uns selbst sind, sondern man könnte es auch übersetzen, in sie hineinzuwirken. Und es wird an anderen Stellen übersetzt, an etwas zu arbeiten. Und es meint, an etwas zu arbeiten, bis es vollendet ist und bis es fertig ist. Matthew Henry, der Puritaner, beschreibt das Wort so. Er sagt, an etwas gründlich, thoroughly zu arbeiten, echte Mühe auf sich zu nehmen. Er sagt, taking true pains, also richtige Schmerzen dabei zu erfahren. Er sagt, wir können die Erlösung nicht erreichen, ohne die äußerste Sorgfalt und den höchsten Fleiß auf uns zu nehmen. Ja, mich erinnert diese Beschreibung dieses Wortes an vieles in meinem Beruf. Denn ich arbeite im Garten- und Landschaftsbau. Es ist jedes Mal wieder erstaunlich, wie viel Handgriffe es erfordert, damit ein Projekt abgeschlossen werden kann. Und vielleicht kennen diejenigen, die schon mal etwas an einem Haus oder im Garten umgebaut haben, eine ähnliche Situation. Eine Fläche soll entstehen, zum Beispiel eine gepflasterte Fläche. Dabei sind viele einzelne Schritte erforderlich, die alle zeitlich gesehen aufeinander folgen müssen, von denen aber jeder einzelne gründlich und genau umgesetzt werden muss. Es fängt an, dass der Erdboden mit einem Bagger ausgehoben wird, dann wird eine Schottertragschicht eingebaut, um die Fläche herum, außen herum, entsteht eine Einfassung, irgendwie muss das Regenwasser abgeleitet werden, eventuell durch Entwässerungsrinnen, dann wird die Pflasterbettung eingebaut, Edelsplitt höhengerecht abgezogen, dann geht's an das Verlegen der Pflastersteine und die Fläche wächst. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo viele denken, oh super, bald fertig. Aber nein, ab diesem Zeitpunkt erfordert es nochmal höchste Anstrengung. Denn an den Rändern der Fläche müssen meistens alle Steine passgenau eingeschnitten werden. Nach dem Einschneiden ist es immer noch nicht fertig, sondern es wird noch Sand in die Fugen eingekehrt und verfüllt. Nach dem Sanden muss immer noch abgerüttelt werden. Und dann erst ist die Fläche fertig. Aber es gäbe noch viele andere Beispiele, wo es darum geht, dass Dinge eine Mühe und Anstrengung erfordern. Man könnte noch nennen das Umbauen eines Hauses. Der Toni wird euch auch was dazu erzählen können. Oder der Neubau. Das Schreiben einer Abschlussarbeit erfordert genauso, dass man höchste Mühe einsetzt. Das Bestehen des Abiturs, das Vorbereiten einer Predigt, das Erziehen von Kindern, das Führen eines Haushalts, die christliche Ehe. All diese Dinge erfordern hartes Arbeiten. Und so sollen wir auch an der uns geschenkten Erlösung arbeiten, bis sie beendet und fertig ist. Und das bis zum Ende unseres Lebens. Aber vorher schon soll diese Erlösung jeden Aspekt unseres Lebens umgestalten. Der schottische Prediger Sinclair Ferguson drückt es so aus: Die Gnade Gottes zerstört nicht die individuelle Verantwortung des Christen, gehorsam zu sein. Vielmehr lässt sie diesen Gehorsam zu einer Realität in jedem Lebensbereich werden. Ja, eine Realität in jedem Lebensbereich. Oft wird diese Stelle auch noch auf eine andere Weise ausgelegt, dass es nicht um die persönliche Erlösung geht, sondern um das Wohlergehen in einer christlichen Gemeinschaft oder Gemeinde. Das ist also heißt, lebt euer Heil aus. Das ist zwar auch ein Aspekt des Heils, denn wir sind nicht nur für ein Einzelgänger-Christentum gerettet, sondern wir sind errettet, damit wir unsere Gaben auch anderen damit dienen und Christus nachahmen, der auch seinen Jüngern gedient hat, wie zum Beispiel ersichtlich in der Fußwaschung oder Jesus, der auch in den Gottesdienst gegangen ist, in den Synagogengottesdienst und der dort auch die Bibel ausgelegt hat. Oder der in den Tempel ging und sagte, er muss im Haus seines Vaters sein, ein Gebetshaus für alle Völker. Und Paulus ermahnte die Philipper auch vorher schon ja zur Einheit. Aber die Hauptbetonung, sie liegt hier nicht darauf nur innerhalb der Gemeinde, sondern sie liegt auf der Demut und Heiligung des einzelnen Christen. Und natürlich kann eine Gemeinde auch nicht in Heiligung wachsen, wenn nicht die einzelnen Glieder darin wachsen. Ja, wir wollen aber noch den zweiten Aspekt betrachten, was Paulus hier schreibt. Er sagt, mit Furcht und Zittern sollen wir unsere Erlösung bewirken. Also die Überschrift ist, das Mühen um die Erlösung soll mit Furcht und Zittern geschehen. An dieser und anderen Stellen, wo Paulus diesen Ausdruck gebraucht, Furcht und Zittern, wie zum Beispiel 1. Korinther 2,3, 2. Korinther 7, Vers 15 oder Epheser 6, Vers 5, da wird es Paulus wirklich ernst und er gebraucht diesen starken Ausdruck. Jeder Christ, er sollte sich bewusst sein, dass er in der Gegenwart Gottes lebt. Also ein Gefühl der Ehrfurcht vor Gott sollte in jeder Lebenssituation vorhanden sein. Ein Bewusstsein, dass unser Leben immer gesehen wird von dem, vor dem nichts verborgen ist, sondern alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Aber auch, dass unser Leben durch und durch von Gott verstanden wird, wie Jesus es in der Bergpredigt in Matthäus 6, 32 sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und auch schließlich im Bewusstsein, dass der Gläubige erstaunlicherweise immer geliebt wird von dem heiligen Gott, wie Paulus schreibt in Römer 1, 7, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Also dieses Bewusstsein Gottes, dass Gott immer da ist, das soll zu einer Ehrfurcht führen und diese Ehrfurcht soll zu einer hohen Qualität unseres Gehorsams führen. Wir sollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Nicht nur Menschen beurteilen unseren Gehorsam, sondern Gott. Ein wahrer Gehorsam, er kann nur von Demut durchdrungen sein. Und jeder aufrichtige Christ, er weiß um seine eigene Unzulänglichkeit. Jede egoistische Selbstverwirklichung, die uns ins Zentrum stellt, sie muss der Hingabe an den Herrn weichen. An vielen Stellen des Neuen Testaments werden wir aufgefordert, auf diese Weise zu leben. So spricht zum Beispiel Petrus in 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Genauso in Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Die Verwirklichung der Errettung im Leben eines Gläubigen, sie bleibt und sie ist ein lebenslanger Prozess. Es wird uns immer wieder beschrieben als ein Streben, wie eine Jagd nach etwas, eine Nachfolge, ein Voranschreiten, ein Kampf, ein Wettstreit, ein Rennen, ein Krieg. Es ist nicht einfach, sondern es erfordert ein beständiges Abmühen. Es ist wie eine Schlacht an drei Fronten gegen unfassbar starke Gegner, eine Kriegsführung gegen Gegner aus einer listigen Kombination von Welt, Fleisch und Satan. Es erfordert den vollen Einsatz von jedem gottgegebenen Mittel, um das Böse zu überwinden und das Gute zu wirken. Und so ist Furcht und Zittern, was hier gesagt wird, nicht gleichbedeutend mit Verzweiflung. Vielmehr das Gegenteil von Verzweiflung. Und das führt uns zum dritten Punkt. Er sagt hier, ihr Philipper, sagt Paulus ermutigend, er sagt, ihr müsst beständig daran arbeiten, eure Rettung zu bewirken, und es ist euch möglich, weil Gott in euch wirkt. Das ist das Geheimnis. Denn würde Gott nicht in euch wirken, dann wäre all euer Mühen umsonst. Und so ist der dritte Punkt überschrieben, Gott wirkt beides. Vers 13 heißt hier, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Er ist es, der wirkt. Von dem hier verwendeten griechischen Wort für wirken, energeon, kommt unser Wort Energie. In meiner Interlinear-Übersetzung steht der Satz so, denn Gott ist der Bewirkende in euch, sowohl das Wollen als auch das Wirksamsein für den guten Ratschluss. Ja, dieses Energeon, Bewirkende, der Bewirkende ist Gott. Die Philippa können nur Frucht bringen, nur in der Heiligung wachsen, durch die lebensspendende Verbindung mit Gott in Jesus Christus. Er hatte ja in dem ersten Kapitel, im sechsten Vers schon gesagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Weil Gott in euch was angefangen hat, wird er es vollenden. Nicht nur am Anfang, sondern an jedem einzelnen Punkt der Erlösung ist das Wirken von Gott kommend. Und das betont Paulus immer wieder, auch durch diesen Philipperbrief. Er schreibt auch im ersten Kapitel, Vers 28, von eurem Heil, das von Gott kommt. Er sagt, dass es den Philippern geschenkt worden ist, an Christus zu glauben. Kapitel 1, 29. Er sagt, dass er selbst von Christus ergriffen ist. Kapitel 3, Vers 12. Und er sagt, dass Christus unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird nach seinem Leib der Herrlichkeit mit einer wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Lesen wir dann in Philipper 3, Vers 12, Vers 21. Und schließlich der bekannte Ausspruch in Kapitel 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. In Luther heißt es, der mich stark macht. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Er hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi wirkt er in den Herzen seines Volkes. Und er wendet alle Mittel der Gnade an. Ja, nicht sola labora in dem Sinne allein, durch unsere Arbeit, nein, allein durch den, der an uns arbeitet. Der große und wirksame Arbeiter, Gott, der alle benötigte Energie liefert. Ja, der Toaster, der kann keinen Toast toasten, wenn der Stecker nicht mit der Steckdose verbunden ist und wenn die Steckdose nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Genauso wenig wird das Bügeleisen funktionieren oder das Licht in der Glühbirne. Und auf die gleiche Weise benötigt die Rose im Garten die Strahlen der Sonne, um das Herz des Menschen mit ihrem Duft zu erfreuen. Und schließlich kann keine Rebe am Weinstock irgendwelche Trauben hervorbringen, wenn sie nicht mit dem Weinstock und mit seiner Wurzel verbunden ist. Und so brauchen wir diese lebensspendende Verbindung mit Christus, von dem alle Kraft herkommt. Ja, Gott ist es, der im Leben der Philipper am Werk ist, der in ihnen wirkt, beides, das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Nicht nur das Wirken, sondern auch das Wollen. Also entschlossen zu sein, sich danach zu sehnen, wirkt der Herr. So sprach schon der Prophet Jesaja in Kapitel 26, Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle Werke für uns vollbracht. Gott ist es, der vollbringt. Er gibt uns die gesamte Fähigkeit, die wir sonst nicht hätten. Die Gnade Gottes, die in uns am Werk ist, sie ist es, die unseren Willen zum Guten zieht und uns fähig macht, den Willen in die Tat umzusetzen. In der Vorbereitung las ich in einem der Kommentare einen wunderbar herzerwärmenden Satz von William Barclay. Er war, ja, man kann sagen, ein kalvinistischer Satz. Er sagt, das Heil kommt von Gott. Gott wirkt es in den Menschen. Wir können nicht mal anfangen, ihn zu suchen, wenn er uns nicht bereits gefunden hätte. Gott selbst entzündet das Verlangen nach sich in unseren Herzen. Da würden wir sagen, ja, da stimme ich zu. Und auf der gleichen Seite sagt er, ein völlig unlogischer Perspektivwechsel, und er behauptet arminianisch, aber ohne Mitwirkung der Menschen ist selbst Gott hilflos. Und da musste ich wirklich staunen. Es ist eine so falsche Aussage, und es lästert Gottes Kraft und Wirksamkeit, und es ist ein Irrtum. Gegen so welche Irrtümer des Arminianismus haben sich unsere Glaubensväter in den Dordrechter Lehrsätzen klar bekannt. Zum Schluss da möchte ich einfach uns noch mit kurz hineinnehmen. Ich werde es vorlesen für die, die das selber dann nochmal zu Hause nachlesen können. Das ist einfach so viel Wahrheit, die da drin enthalten ist, aber ich möchte es einfach gerne an dieser Stelle gemeinsam, dass wir uns damit beschäftigen. Da heißt es in Artikel 11 im dritten und vierten Lehrstück: Übrigens, wenn Gott diesen seinen Beschluss an den Erwählten ausführt oder bei ihnen eine wahre Bekehrung bewirkt, so lässt er ihnen nicht nur das Evangelium äußerlich predigen und erleuchtet ihren Geist mächtig durch den Heiligen Geist, dass sie richtig einsehen und beurteilen, was vom Geist Gottes ist, sondern er dringt auch durch die Kraft dieses wiedergebärenden Heiligen Geistes ins Innerste des Menschen. Und er öffnet das verschlossene Herz, er erweicht das Verhärtete, er beschneidet das Unbeschnittene und er flößt dem Willen neue Eigenschaften ein. Er macht ihn aus einem Toten zum Lebendigen, aus einem Bösen zum Guten, aus einem Nichtwollenden zum Wollenden, aus einem Widerspenstigen zu einem Folgsamen, und er leitet und stärkt ihn, dass er wie ein guter Baum die Früchte guter Werke hervorbringen kann. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und auch in Artikel 12, direkt danach: Und diese in der Schrift so herrlich gepredigte Wiedergeburt, sie wird auch bezeichnet als neue Schöpfung, als Erweckung von den Toten und Belebung, welche Gott in uns wirkt. Sie wird aber nicht hervorgebracht nur durch eine von außen kommende Lehre, sittliche Ermahnung oder eine solche Art der Wirkung, dass nach dem Wirken Gottes seinerseits es in der Gewalt des Menschen stehe, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht, sondern Es ist eine völlig übernatürliche, sehr mächtige und zugleich sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, welche in Rücksicht auf ihre Kraft nach der Heiligen Schrift, welche von dem Urheber dieser Wirkung eingegeben ist, weder kleiner noch geringer ist als die Schöpfung der ganzen Welt und die Auferweckung der Toten, dermaßen, dass alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Weise wirkt, sicher, kräftiglich wiedergeboren werden und in der Tat glauben. Und dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, sondern von Gott getrieben handelt er auch selbst. Deshalb wird auch mit Recht vom Menschen selbst gesagt, dass er durch diese empfangene Gnade glaube und sich bessere. In Artikel 13 beschreibt dann, warum wir das nicht verstehen. Da heißt es, die Art dieser Wirkung können die Gläubigen in diesem Leben nicht völlig begreifen. Jedoch beruhigen sie sich selbst dabei, dass sie wissen und fühlen, dass sie durch diese Gnade Gottes von Herzen glauben und ihren Heiland lieben. Und zuletzt Artikel 14. So ist daher der Glaube ein Geschenk Gottes. Nicht, weil er dem freien Willen des Menschen von Gott nur dargeboten wird, sondern weil er dem Menschen wirklich erteilt, eingehaucht und eingeflößt wird. Aber nicht dadurch, dass Gott nur die Fähigkeit zu glauben erteilte, die Zustimmung aber und die Tatsache des Glaubens erst von dem Willen des Menschen erwartete, sondern weil das Glauben wollen sowohl als das Glauben selbst, der im Menschen bewirkt, der das Wollen und Vollbringen wirkt und so alles in allem wirkt. Ja, und lest gerne dazu zu Hause noch Epheser 3, wie Gott im Herzen seiner Kinder am Werk ist. Als letztes dieser kleine Anfügung, was Paulus sagt, zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Er wirkt mit seiner unendlichen Kraft voll geistlicher Energie in den Gläubigen, indem er sie dazu bewegt, ihre eigene Errettung zu bewirken. Er wirkt dabei, ohne ihre Verantwortung oder ihre eigene Aktivität auszuhebeln. Und Gott, er hat Freude daran, an Gnade und Errettung. Ja, die Anwendung zum Schluss. Darf ich euch ermutigen, den Glauben zu leben? Und keiner von euch wird es aus eurer eigenen Kraft schaffen, irgendetwas Gutes zu tun. Aber Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Unsere Erlösung, sie ist Gottes Geschenk. Aber wir sollen sie in jedem Bereich des Lebens ausleben. Ja, wir können einen schönen Spruch an unserer Tür stehen haben. Christus ist König in diesem Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Aber dann lasst uns auch im Alltag diesem König dienen und leben, indem wir mit jeder wichtigen Frage im Gebet zu ihm kommen, indem wir jedes seiner Gebote befolgen, denn er sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Und lasst uns Gottes Souveränität auch in unserem Leben bekennen, wenn Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Und ja, wir werden dazu die Kraft bekommen. Hatten die Philipper von sich aus die Kraft, so zu leben? Nein. Sie waren wie der Gelähmte in Johannes 5. Er saß auf dem Boden. Er konnte nichts tun. Er konnte nicht aufstehen. Vielleicht lag er auch nur. Seine Beine hatten keine Kraft. Und doch spricht Jesus Christus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und in dem Moment konnte er es. Wie sieht es mit unserem Gehorsam praktisch aus? In den Bereichen unseres Lebens können wir unsere uns geschenkte Erlösung ausleben. sodass sie unser ganzes Leben umgestaltet. In unserem privaten Glaubensleben. Hab Gemeinschaft mit Christus in seinem Wort. Lese es, bete es. Bete für deine Mitmenschen. Flehe um die Weisheit, die in Christus ist. Lobe ihn bei Prüfungen, rufe ihn an und schließlich vertraue seinem Eingreifen. Er hilft. In deinem Familienleben tue diese Dinge, unterrichte deine Kinder im Glauben, bete mit deinem Partner, lese die Bibel, sing zur Ehre Gottes. Vertraut ihm in der Kindererziehung. Er sagt, erziehe das Kind seinem Weg gemäß und es wird nicht davon lassen. Nicht aufgrund deiner Kraft, aber weil Gott es ist, der die Kraft gibt. Im Gemeindeleben, ja, halte den Tag des Herrn heilig. Suche Gott auf. Suche ihn im Gottesdienst. Auch wenn du krank bist, suche ihn. Suche seine besondere Nähe in seinem Wort. Vielleicht durch einen Online-Gottesdienst oder eine andere Auslegung des Wortes. Sei aufmerksam, wenn das Wort gepredigt wird. Bring dich ein, praktisch im Dienen, diene anderen und vertraue darauf, dass Gott dir in jeder Situation die Kraft gibt, die du benötigst. Und auch im Arbeitsleben übe deine Berufung treu aus. Arbeite hart, diene, sei fleißig, vermeide Faulheit, auch wenn keiner zusieht. Und rede von deinem Glauben mit anderen, auch wenn du niemals die Kraft aus dir selber dazu ziehen kannst. Rede von dem einzigen Erlöser von Sünden, Jesus Christus. Und der Heilige Geist wird mit dir sein und dir dabei helfen, ein Zeugnis zu geben. Ja, es gibt eine Predigt über diese zwei Verse von Johann Gerhard Onken, die ich als Lesepredigt schon mal vor ein paar Jahren gehalten habe. Die könnt ihr euch auch gerne anhören oder auch durchlesen. Sowie eine Buchempfehlung von Gottfried Daniel Krummachers Predigten Rechtfertigung und Heiligung, dieses Thema nochmal zusammen aufgreifen. Wer dieses Buch ausleihen möchte, ich habe es dabei, der kann sich's gerne mitnehmen. Und zum Schluss noch einmal eine kurze Zusammenfassung, drei Sätze aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis, wo es heißt in Artikel 24, denn was können wir verdienen? Ja, wir sind Gott unablässig zu guten Werken, die wir tun, verpflichtet. Und nicht Gott ist uns verpflichtet. Denn Gott ist es, der in uns wirkt, das Wollen und das Tun nach seinem unverdienten Wohlwollen. Deshalb müssen wir immer darauf achten, was geschrieben steht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Indessen leugnen wir aber nicht, dass Gott die guten Werke bei den Seinigen vergelte, sondern sagen, dass dies nur durch seine Gnade geschieht, damit er seine Gaben in uns krönt. Übrigens setzen wir, auch wenn wir gute Werke tun, doch durchaus keine Hoffnung unseres Heils auf sie. Denn wir können keine Werke tun, die nicht durch die Sünde unseres Fleisches befleckt wären und somit Strafe verdienen. Selbst angenommen, dass wir ein solches Werk tun, vollbringen könnten, so würde doch die Erinnerung an eine Sünde hinreichen, um es vom Angesicht Gottes zu entfernen. So würden wir immer im Zweifel sein, hierhin und dorthin schwankend, ohne alle Gewissheit. Und unser elendes Gewissen würde immer geplagt werden, wenn wir uns nicht auf das einzige Verdienst des Todes und Leidens unseres Erlösers stützten und uns bei ihm beruhigten. Amen.